Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportpodcast.de.
Die Sommerpause in der German Football League ist vorbei. Die ersten Spiele gab es, zwischendurch gab es immer mal wieder Spiele, aber den ersten großen Spieltag gab es am Wochenende. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Road to German Bowl. Mein Name ist Andreas Thies und bei mir wieder einer der Macher von GFL TV, nämlich Nicolas Martin. Hallo Nicolas.
Hallo.
War die Sommerpause lang genug für dich?
Also ich sag mal so, ich hatte ja keine wirkliche, weil ich war ja zwischendurch beim Spiel Stuttgart gegen München vor zweieinhalb Wochen. Das heißt, ich hatte quasi dieses Hitzewochenende im Juni, dann ein Wochenende frei, dann nach in München frieren, dann ein Wochenende frei und jetzt wieder schwitzen. Also von daher, so die ganz große Sommerpause war es nicht, aber mal ein Wochenende zwischendurch nicht auf irgendeinem Footballplatz zu verbringen, ist dann auch mal ganz nett. Aber jetzt geht der Playoff-Kampf los, jetzt geht der Relegationskampf los, jetzt sind so die entscheidenden 7 Wochen und jetzt freuen wir uns auch alle wieder drauf.
Jetzt freuen wir uns alle wieder drauf und wir haben am Wochenende ein pickepackevolles Wochenende erlebt in der GFL und in der GFL 2 und über die Ergebnisse wollen wir sprechen. Und wir fangen mit dem Abstiegskampf im Süden an, nämlich da gab es ein sehr interessantes Ergebnis. Die Allgäu Comets gewinnen gegen die Stuttgart Scorpions 40-21. Da werden in Ingolstadt ein paar Kinnladen runtergefallen sein, könnte ich mir vorstellen.
Ja, vor allen Dingen, also weil die Allgäuer das offensiv vor allen Dingen gut gemacht haben. Ich meine, es stand 21-7 zur Halbzeit, also sie haben eine Halbzeit gebraucht, um reinzukommen. Stuttgart hat 21-7 geführt in Kempten und dann 33 Punkte am Stück in Halbzeit 2 gemacht mit ihrem Quarterback, der gelaufen ist wie ein Weltmeister, wird dann, also es fehlen noch die Statistiken aus Ingolstadt, aber wird, so wie es ausschaut, Rally Yeldell der Dritte, der beste Rusher an diesem Wochenende sein, 14 Läufe für 149 Yards und 4 Touchdowns. Und das ist schon das Problem, das Stuttgart das ganze Jahr hat, dieser anfällig für laufende Quarterbacks, also Running Backs nicht so, aber laufende Quarterbacks, das ist schon das ganze Jahr deren Problem gewesen und damit haben die Comets sie bestraft. Im Passspiel Yeldell sehr überschaubar, 10 von 25 für 126 Yards, 1 Touchdown, 2 Interceptions. Das ist unterdurchschnittlich, 40% Completion, das ist für einen amerikanischen Import sogar eigentlich nicht gut genug. Aber in dem Fall, wie gesagt, durch das Laufspiel des Quarterbacks hat es gereicht. Und ja, die Allgäuer, die noch enttäuscht waren vom Spiel in Ingolstadt, wo es ja auch kurz da so, die vor 4 Wochen den Trainer getauscht haben, dann auch schon einen amerikanischen Quarterback eingeflogen haben fürs wichtige Spiel. Da waren vielleicht 10 Tage Vorbereitung nicht genug. Jetzt haben sie halt diese Offense anscheinend gefunden. Zumindest gegen Stuttgart hat es geklappt. Am Wochenende gibt es das Rückspiel. Und die Ingolstädter, die vielleicht am Tag davor aus dem Spiel gegen Marburg rausgegangen sind, mit einem guten Gefühl von wegen, hey, wir haben jetzt eine Offense, das heißt, wir können hier jetzt noch ein paar Punkte holen. Ja, die sind jetzt plötzlich wahrscheinlich wieder im Modus, okay, dann müssen wir jetzt noch ein paar Punkte holen, weil Allgäu, wie gesagt, jetzt selber punktet. Das einzig Beruhigende vielleicht für Ingolstadt ist, dass man Frankfurt und Hall schon vom Plan weg hat, während die Comets zum Saisonabschluss die letzten 2 Spiele sind dann gegen Hall, von daher, dahinter ist vielleicht noch 1 gegen Marburg, auf jeden Fall. Aber die haben noch 2-mal Hall auf dem Programm, wo sie eher nichts holen werden. Das heißt, da hat Ingolstadt vielleicht die Möglichkeit, doch noch den einen oder anderen Punkt zu holen. Aber da ist Bewegung drin und Kirchdorf und München müssen aufpassen, weil die haben auch nur 5 Punkte. Und ja, also Allgäu ist jetzt schon bei 4, dann nicht, dass sie auch noch reinrutschen.
Absolut. Kirchdorf und München im Moment mit 5 Punkten, Allgäu mit 4 und Ingolstadt mit 2 Punkten. Und die hätten beinahe auch noch eine Überraschung geschafft, nämlich gegen die Marburg Mercenaries gab es dann ein 33-40. Du hast es eben gesagt, die Statistiken fehlen noch aus Ingolstadt. Deswegen können wir dazu nicht ganz so viel sagen. Wir können nur dazu sagen, dass es im 4. Viertel dann nochmal richtig rund ging, nachdem die Ingolstadt Dukes schon mit 14-0 nach dem 1. Viertel geführt hatten.
Ja, und die Ingolstädter, die wohl einen neuen Defensive End haben, den die Marburger so gar nicht auf dem Schirm hatten und der für Chaos gesorgt hat. Und sie haben einen neuen Defense Coordinator, das ist ja bei Ingolstadt dieses Jahr klassisch irgendwie. Da wird ja permanent auch im Coaching-Staff durchgetauscht. Und der hat dann halt eine Defense gespielt, die sie so auch nicht erwartet hatten in Marburg. Und das hat dann halt zu den Problemen geführt, wobei dann halt zum Ende hin, so ähnlich wie in Kirchdorf, haben die Marburger dann im vierten Quarter den Sack doch noch zugemacht. Aber wo man vielleicht nach den Auftritten zu Hause gegen Ingolstadt und zu Hause gegen Stuttgart denken konnte, das ist jetzt dominant von Marburg, sowohl in Kirchdorf als auch in Ingolstadt hat sich dann gezeigt, okay, das sind doch Arbeitssiege und jetzt kommt am Wochenende Schwäbisch Hall und das wird bestimmt nicht einfach. Also Marburg ist solides Playoff-Team, das wird den keiner mehr nehmen, aber vielleicht doch nicht so nah dran an 1 und 2, wie es die Spiele gegen Stuttgart und gegen Ingolstadt das Hinspiel hätten vermuten lassen können.
Marburg auf jeden Fall jetzt auf Platz 3 in der Tabelle im Moment mit 12-6 Punkten, haben davon profitiert, dass Stuttgart, wie gesagt, verloren hat und Ingolstadt im Moment mit 2-16 Punkten am Tabellenende, Allgäu mit 4-12 dann auf Platz 7 im Moment. Es gab noch ein weiteres.
Also im Endeffekt in der Playoff-Abrechnung wird das im Augenblick bedeuten, also Platz 3, 4 bedeutet, man fährt nach Braunschweig oder Hildesheim. Ja. Das heißt, das ist jetzt, also sowohl vom, also die Defense von Braunschweig ist, glaube ich, aggressiver. Ansonsten, also von der Fahrt her nimmt sich nichts, weil ob du jetzt an in Salzgitter links oder rechts wärst, ist wurscht. Also von daher, ich glaube, die haben beide keinen Lieblingsgegner. Es ist wirklich fürs eigene Gefühl, diese 3 oder 4.
Ja, also Marburg und Stuttgart kämpfen im Moment um die Plätze 3 und 4. Frankfurt und Schwäbisch Hall haben sich abgesetzt. Schwäbisch Hall ja sowieso, weil sie sind im Moment das beste Team, beziehungsweise the team to beat. Sie waren am Wochenende dann unterwegs in München. Und auch hier gab es eine gute erste Halbzeit der Münchner. Sie führten nämlich nach der ersten Halbzeit mit 14-10. Und da gab es schon einige, die sich die Augen gerieben haben. Aber das scheint die Schwäbisch Hall Unicorns in der zweiten Halbzeit so ein bisschen geärgert zu haben, weil dann haben sie mal aufs Gaspedal gedrückt beziehungsweise den nächsten Gang eingelegt. 48-14 am Ende für Schwäbisch Hall.
Und 35 Punkte im dritten Quarter, ne?
Ja.
Das ist schon, also das ist so, ich weiß nicht, ob die Rost hatten in der ersten Halbzeit und diesen dann von Jordan Newman vielleicht in einer beherzten Halbzeitansprache rausgepustet bekam. Man kann sich das ja so dann relativ gut vorstellen. Und dass es dann einfach war, okay, dann drücken wir ein bisschen aufs Gaspedal. Kein Bock mehr zu spielen, ja. Und dann sind es halt 35 Punkte. Und ja, also ich habe noch nicht so viel gesehen von dem Spiel. Aber das Ding ist halt auch, wenn du Schwäbisch Hall bist, du vermittelst halt diesen Eindruck, dass du eigentlich immer punkten kannst, wenn du dann aus so einer Halbzeit rauskommst und direkt einen, ich glaube, einen 98-Yard-Kickoff zum Touchdown zurückträgst und dann kommst du aus der Halbzeit. München fühlt sich gut, weil sie 20 Sekunden vor der Halbzeit mit 14-10 in Führung gegangen sind und direkt mit dem ersten Play der zweiten Halbzeit sind sie hinten und kommen dann auch nicht mehr zurück. Und das ist schon was ganz Besonderes, was Hall da macht. Und 44. Sieg in Folge jetzt. Und jetzt also das Auswärtsspiel in Marburg vor der Brust, darauf die Woche drauf geht es dann im Heimspiel gegen Frankfurt. Wenn da nichts passiert, dann sollten sie wahrscheinlich die 48 regulären Saisonspiele in Folge voll machen. Nee, die 42 regulären Saisonspiele in Folge voll machen. Plus dann halt jeweils 3 Playoff-Siege, dann kommen wir auf 48 und die Serie wird dann erstmal also bis zu den Playoffs weitergehen, wenn Frankfurt da jetzt nicht ein Wunder schafft. Also was, wie gesagt, sie haben vielleicht kurz München Hoffnung gelassen, aber wenn man sich das in der Spielzeit anschaut, dann waren es im Endeffekt 21 Sekunden plus vor der Halbzeit plus die Zeit des Kickoff-Returns. Also in Spielzeit waren es 30 Sekunden, wo München sich gut fühlen konnte und dann war es auch schon wieder vorbei.
München, wie gesagt, muss jetzt aufpassen, dass Kempten von hinten nicht kommt. Und dass sie sich zwischendurch dann, beziehungsweise dass sie sich selber dann auch mal Platz verschaffen, weil sie hatten vor der Sommerpause viele sehr knappe Niederlagen und jetzt die erwartete Niederlage gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Über Frankfurt können wir noch sprechen. Die haben gegen die Kirchdorf Wildcats mit 38-17 gewonnen. Aber die wichtigere Nachricht, diesen Sieg hatte man wohl erwartet gegen Kirchdorf. Die wichtigere Nachricht ist ein Neuzugang aus Frankreich.
Genau, die Frankfurter haben sich jetzt in der Sommerpause nochmal verstärkt mit Anthony Mangou. Anthony Mangou kommt ursprünglich von Flash de la Courneuve, ist dann in die USA gegangen, an die Uni, Purdue Boilermakers, Division 1, Big Ten und war da Starter und letztes Jahr dann nicht gedraftet worden, allerdings als Undrafted Free Agent zu den Philadelphia Eagles gekommen und dort dann das ganze Trainingscamp durchgemacht, erst den letzten Cuts zum Opfer gefallen und ja, das heißt also, der Junge hat eine gewisse Qualität, dürfte auch einen gewissen Speed mitbringen Und damit hat Frankfurt dann endlich wieder einen Deep Threat, der ihnen so abging dieses Jahr bisher. Mal und gut auch direkt einen 43-Yard- und einen 52-Yard-Touchdown-Pass gefangen hat. Ende des Spiels war dann 4 Catches für 121 Yards. Das heißt, er gibt denen neue Optionen und für die Offense von Universe kann es nur gut sein, wenn dann mal ein Spieler mit dem Format den amerikanischen DB des Gegners beschäftigt, weil das gibt dann natürlich vielleicht den anderen Receivern ein bisschen mehr Freiheiten, aber das ist definitiv ein Hochkaräter, der da in die Liga kommt. Da können wir gespannt sein, wie das weitergeht. Ansonsten die Nachricht des Spiels war auch, dass sich, aber das hat sich inzwischen zum Glück auch zum Positiven gewendet, dass Maxi Langbauer, der DB, der Kirchdorfer, sich schwer verletzt hat im Spiel, bekam Schlag, konnte zwischendurch wohl seine Hände nicht mehr fühlen, aber ist inzwischen aus dem Krankenhaus wieder entlassen worden. Prellung der Wirbelsäule scheint die Diagnose zu sein und da gab es einen riesen Schreck. Das Spiel war auch für fast eine Dreiviertelstunde unterbrochen, damit er versorgt werden konnte. Aber, wie gesagt, der Schreck war groß, aber die Verletzung scheint den Umständen entsprechend nicht ganz so schlimm zu sein. Und Maxi Langbauer schon auf dem Weg der Besserung. Das war das bestimmte Thema am Sonntag und hat sich seitdem zum Glück wieder gelegt.
Gute Besserung an Maxi Langbauer und, wie gesagt, gute Nachrichten in der schlechten Nachricht, beziehungsweise Glück im Unglück vielleicht für den Spieler. Dann der Kirchdorf Wildcats. Das waren die Division im Süden. Die Schwäbisch Hall Unicorns führen nach wie vor 20-0 Punkte vor Frankfurt. 14-2 am 11. August gibt es das Spiel zwischen Schwäbisch Hall und Frankfurt. Und mal schauen, ob der Neuzugang der Frankfurter da schon eventuell einen kleinen Unterschied wird machen können.
Die Haller, das müssen wir dazu sagen, weil ich ja gesagt habe, die spielen dann, der spielt dann meistens gegen den Ami-DB. Die Haller haben im Augenblick keinen. Denn man hat sich von Shaquille Henry, dem ursprünglichen DB, getrennt, weil der einfach nicht die Erwartungen erfüllt hat. Und man hatte Ersatz gefunden, der hieß Montese Lattimore. Das Problem ist, der hat in der Vorbereitung der CFL anscheinend ein paar Tage im Trainingscamp der Ottawa Redblacks verbracht und auch in einem Preseason-Spiel gespielt. Und die deutschen Regularien sind so, dass wenn ein Spieler in der NFL oder in der CFL zum Einsatz gekommen ist, er im gleichen Jahr nicht mehr in der GFL eingesetzt werden kann, weil dann gilt er quasi als Profi und die GFL gilt als Amateurliga. Und ja, das hatten die Haller irgendwie nicht auf dem Schirm. Und dementsprechend ist jetzt ein bisschen Panik ausgebrochen in Hall. Man braucht jetzt Ersatz und man braucht ihn bis heute, weil heute ist Ablauf der Wechselfrist, der 31. Juli. Das heißt, internationale Transfers, wo sie getätigt werden müssen, müssen dann auch noch quasi abgesegnet werden. Das läuft, ich habe keine Ahnung, wie die Faxgeräte in Schwäbisch Hall und beim Verband so sind, wie das da funktioniert, ja, aber so oder so, die Nachricht kam Ende letzter Woche und das ließ den Hallern dann wenig Zeit. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass sie gar nichts mehr machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ganz ohne Ami-DB den Rest der Saison bestreiten wollen. Aber wie gesagt, da muss ich erstmal jetzt wieder ein bisschen, da mussten sie jetzt ein bisschen Hirnschmalz bemühen, um zu gucken, wie sie aus der Situation wieder rauskommen. Weil, wie gesagt, sie hatten eigentlich einen Ami-DB geholt, der ist jetzt aber nicht spielberechtigt.
Wir werden sehen, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen bei den Schwäbisch Hall Unicorns. Auch im Norden gab es ein paar Spiele. Unter anderem haben die New Yorker Lions Braunschweig gegen die Berlin Rebels mit 34-9 gewonnen. Das war eine ganz klare Geschichte. Vor allen Dingen spätestens nach dem dritten Viertel war es entschieden.
Ja, für Berlin nichts zu holen in dem Spiel. Vor allen Dingen, weil das Passspiel der Braunschweiger endlich mal funktioniert hat. Am Ende Brandon Cornett 14 von 16 Pässe an den Mann gebracht. Das hatten wir zum Beispiel gegen Hildesheim noch als 8 von 20 gesehen. Ja. 14 von 16 Pässen und das Ganze für 211 Yards und 4 Touchdowns. Das heißt, jeder vierte Pass ein Touchdown und das haben die Berliner nie in den Griff bekommen. Kimkutschi ärgerte sich, dass man das Laufspiel der Braunschweiger nicht in den Griff bekommen hat. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, weil 29 Läufe für 135 Yards und vor allen Dingen Brandon Cornett 4 Läufe für 2 Yards. Die letzten Wochen ist ja Brandon Cornett immer den Gegnern um die Ohren gelaufen. Das war gar nicht der Fall. Wie gesagt, das ist das Passspiel. Dafür konnte Cornett machen, was er wollte. Und auf Seiten der Rebels, ja, also 4 Strafen in ungünstigen Situationen. Die Layoff Games, die alte Rebels-Krankheit kam wieder raus. Das Interessante ist, das ist bestimmt schon der 5. Quarterback, der bei den Rebels spielt, in dieser 10-jährigen Phase, und es haben alle, ich habe keine Ahnung, vielleicht muss man dann an der Geschwindigkeit der Kommunikation der Plays von der Seitenlinie an den Quarterback arbeiten, dass das immer so lange dauert. Ja, also offensiv, obwohl man von Kurt Pallendeck eigentlich begeistert ist in Berlin, das war eine ziemliche Nullnummer. Das hatte man sich anders vorgestellt. Und ja, jetzt heißt Wunden lecken. Für die Rebels geht es weiterhin darum, Platz 4 zu vermeiden und damit die Reise nach Schwäbisch Hall. Man würde natürlich am liebsten Platz 3 angreifen. Das kann man immer noch, weil man hat zweimal Dresden vor der Brust in dieser Rückrunde. Man hat nochmal Hildesheim, man hat aber zum Beispiel auch nochmal Köln, nochmal Potsdam. Das ist alles möglich, sich dann auch hochzuarbeiten. Was jetzt schwierig wird, wird tatsächlich die Heimplayoff-Plätze. Also wenn man das noch schaffen will, muss man nächste Woche Hildesheim schlagen, sonst ist der Zug abgefahren. Aber wie gesagt, um Platz 3 geht's noch und es ist schon ein Unterschied für ein Nordteam, ob es nach Frankfurt oder nach Schwäbisch Hall muss. Also so sehr wir jetzt bei den Südteams gesagt haben, ja, ob jetzt Hildesheim oder Braunschweig ist jetzt auch irgendwie nicht so wirklich relevant, aber also fürs Nordteam macht es schon einen Unterschied. Wenn du nach Frankfurt fährst, hast du eine Chance aufs Halbfinale. Wenn du nach Schwäbisch Hall fährst, wird es schon schwierig. Von daher, die Rebels werden wirklich alles in diese Spiele gegen die Dresdner setzen und hätten sich wahrscheinlich einen besseren Start in die Rückrunde gewünscht. Aber die Niederlage in Braunschweig, das hat andere auch schon ereilt. Von daher, also sie ist ärgerlich, aber sie macht jetzt nicht irgendwelche Pläne kaputt.
Hildesheim und Dresden, die Verfolger im Moment in der Bundesliga Nord, haben sich schadlos gehalten. Hildesheim hat zu Hause gegen Kiel mit 27-7 gewonnen. Die Dresden Monarchs gewannen bei den bislang noch sieglosen Düsseldorf Panther mit 38-7. Gibt es dort Nachrichtenwert, den du berichten kannst?
Hildesheim gegen Kiel war eins der furchtbarsten Spiele, das ich in der GFL in der jüngeren Vergangenheit gesehen habe. Also ich weiß nicht, ob das gute Pferd nur so hoch springt, wie es muss. Ja, und das musste bei Kiel nicht besonders hoch springen. Die Kieler, die halt einen super Anfangsdrive hatten und 7-0 in Führung gegangen sind. Und das war es dann irgendwie. Das war schwere Kost. Es wurde dann auch irgendwann nicklig. Es gab dann irgendwann wieder Strafen. Es war... Ja, es ist immer so, wenn du dich als Spieler drum bewirbst, dass dein Coach sich das Videomaterial von dem Spiel nimmt und dir das Training die Woche davor zur Hölle macht, dann war das aus Spielersicht für Hildesheim wahrscheinlich ein voller Erfolg. Für den Zuschauer war das jetzt nicht so zwingend, dass das, woran ihn auch Hildesheim das ganze Jahr gewöhnt hat. Dazu kommt noch dazu Jalila Winnie, der amerikanische Receiver der Hildesheim Invaders, also den man quasi als Athlet einranken könnte, weil der könnte auch Running Back spielen, der kann auch Quarterback spielen, der kann auch Safety spielen. Der hat sich in dem Spiel den Arm gebrochen, wurde jetzt nach dem Spiel direkt operiert, hat eine Platte und eine Schraube reinbekommen. Man geht davon aus, ich habe jetzt verschiedene Prognosen gehört, 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, so den Dreh. 4 Wochen würde bedeuten, er wäre in den Play, also er könnte noch die letzten Spiele machen, 6 Wochen würde bedeuten, Playoffs wieder fit. Wenn wir in Richtung 7-8 Wochen gehen, dann wäre das vielleicht Halbfinale oder vielleicht nur German Bowl. Da müssen wir mal gucken und dann muss man auch gucken, ob die Hildesheim in der Kürze der Zeit dann dafür Ersatz besorgen können, weil Avini einer von den drei wirklich riesen Playmakern bei den Hildesheimern zusammen mit Nate Morris und Anthony W. Wolf. Avini, der auch als Returner gefährlich ist, der dieses Jahr schon Kickoff-Return-Touchdown erzielt hat. Das wäre ein großer Verlust für Hildesheim in einem Spiel, wie gesagt, wo ja, die Qualität ansonsten etwas auf der Strecke geblieben ist.
Ein Spiel haben wir noch, nämlich das der Potsdam Royals gegen die Cologne Crocodiles. Und da gab es einen Sieg der Cologne Crocodiles, 26-14. Und damit haben sie sich ein bisschen Luft verschafft im Abstiegskampf, weil auch da ist es eng geworden. Sie hatten nur 6 Punkte vorher, haben jetzt 8 Punkte und haben so ein bisschen Platz zwischen sich, Kiel und Potsdam geschaffen.
Ja, aber das ist ja, also ich meine, der Abstiegskampf, das ist ja, also in der GFL 1 ist es ja nur der Relegationsplatz 8 und bis Düsseldorf da wegkommt, ja, also ich habe, bei Köln hat man weniger die Probleme mit dem Abstiegskampf, weil jetzt, dass man gerne in den Playoff-Kampf eingreifen würde und da war natürlich dieses Spiel gegen Potsdam wichtig, weil der Verlierer mehr oder weniger raus ist aus dem Playoff-Rennen und das gilt jetzt für Potsdam. Die Kölner, die nochmal sich personell umgestellt haben, weil wieder viel zu viele Verletzte und also man war mit Receiver Jack Isabel, dem amerikanischen Receiver nicht so zufrieden, wie man sich vorgestellt hat. Deshalb wurde da getauscht auf einen Receiver namens Aaron Jackson. Der hat jetzt sein erstes Spiel gemacht. 7 Catches, 179 Yards, 1 Touchdown. Läuft also bei dem. Dann hat man sich noch einen neuen D-Liner geholt als Ersatz für Willi Senifau-Nuku, der schon quasi die ganze Saison verletzt ist. Und auf Seiten der Potsdamer, ja, offensiv ging vom Laufspiel her wenig. Man ist insgesamt für 38 Yards gelaufen. Also die Kölner, die Gennady Adams, den russischen Running Back der Potsdam Royals, super im Griff hatten. Und dann Sam Straub, der Quarterback, der im Laufe des Spiels mit Gehirnerschütterung ausgefallen ist und dann von Timothy Knüttel ersetzt werden musste. Der ist Deutscher, hat Highschool- und College-Erfahrung, aber halt eher auf Receiver als auf Quarterback. Dann brach also noch die komplette Offense zusammen und dann haben sich, glaube ich, noch einen Franzosen geholt, der heißt LaRose, der hat sich dann auch noch irgendwas gebrochen. Also für Potsdam wirklich eine Saison zum Vergessen, für Köln eigentlich auch, aber Köln hängt halt noch irgendwie drin in der ganzen Geschichte und hat jetzt zum Beispiel noch ein Rückspiel gegen Düsseldorf, hatten noch ein Rückspiel gegen die Rebels. Das muss unbedingt gewonnen werden. Und was haben sie noch auf dem Plan? Dresden. Also die Kölner, die ja schon viele Spiele gespielt haben und die eigentlich jetzt in jedem Spiel Punkte brauchen gegen direkte Konkurrenten, um sich da um irgendwie eine Chance zu haben, wieder auf die Playoff-Plätze zu kommen, weil das wird so schon schwer genug. Also sie haben das Rückspiel gegen Potsdam, Rückspiel gegen Düsseldorf, Rückspiel gegen Berlin und irgendwie, das haben sie noch. Hildesheim haben sie schon, glaube ich. Nee, Hildesheim das Auswärtsspiel. Hildesheim war noch nicht bei ihnen, genau. Das ist das vierte Spiel. Also die vier Spiele sind es noch, die sie haben und da müssen sie eigentlich, außer das gegen Hildesheim, alle gewinnen.
In der GFL Nord führen die New Yorker Lions Braunschweig mit 16-0 Punkten vor Hildesheim und Dresden. Die Berlin Rebels haben im Moment den vierten Playoff-Platz, Cologne Crocodiles dahinter, haben die gleichen Pluspunkte, aber 4 Minuspunkte mehr, müssen also was tun. Kiel, Potsdam mit 5 Punkten und die Düsseldorf Panther im Moment noch mit 0 Punkten. In der GFL 2 gab es nicht das vollgepackte Programm, aber es gab zwei sehr interessante Ergebnisse. Vor allen Dingen haben wir in der GFL 2 Süd jetzt ein pickepackevolles Spitzenfeld, nämlich mit Ravensburg, Biberach und Saarland, die alle drei 12-4 Punkte haben und die Straubing Spiders dahinter auch noch mit 8-6 Punkten, also auch noch nicht komplett aus dem Rennen. Das lag vor allen Dingen daran, dass die Saarland Hurricanes gegen die Ravensburg Razorbacks mit 20-26 verloren haben und das Ganze jetzt quasi im Spitzenspiel dann angeglichen worden ist.
Genau, also die Ravensburg Razorbacks, die vor allen Dingen also defensiv die Saarländer komplett unter Kontrolle hatten, 19-0 die Führung zur Halbzeit sie haben dann nie mit weniger als 5 Punkten geführt. Saarland kam zwar im vierten Quarter dann auf 19-14 ran, aber Lindley mit dem 26-14 das Vorentscheiden war. Man hatte ja vorher gedacht, dass das Spiel in Ravensburg halt auch ein bisschen unglücklich gelaufen war für die Saarländer, die, glaube ich, aus 6 Red Zone Chancen 1 Turnover und Downs und 4 Turnover produziert hatten und sich dann ein bisschen ärgerten, dass sie aus diesem Spiel weniger geholt hatten, als eigentlich möglich gewesen wäre. Aber im Rückspiel, ja, Ravensburg hat sich nicht beeindrucken lassen, hatte einen sehr ausgeglichenen Gameplan. Quarterback Delekiai, 16 von 23, also quasi 2/3 seiner Pässe an den Mann gebracht, für 174 Yards, 2 Touchdowns und eine Interception. Und vor allen Dingen Andrakus Lindley, der schon vorher in Ravensburg gespielt hat, zwischendurch ein paar Jahre in Marburg war und der 22 Läufe für 191 Yards und 2 Touchdowns gemacht hat. Das heißt, wenn natürlich dein Gegner pro Lauf für 8 Yards läuft, dann kontrolliert er die Uhr genauso gut wie du als Saarland, die 46 Mal gelaufen sind für 5 Yards pro Schnitt. Aber wie gesagt, die Ravensburger haben halt ihre Punkte gemacht und jetzt wird es halt interessant in der GFL 2, weil Ravensburg hat selber in der Hand. Allerdings hat Ravensburg den direkten Vergleich gegen Straubing verloren. Das heißt, wenn Straubing jetzt einen Run hinlegt und Ravensburg noch irgendwo verliert, dann könnte es in dem Sinne interessant werden, dass vielleicht Straubing nochmal einen Shot bekommt. Ansonsten, die Ravensburger haben den direkten Vergleich gegen die Saarland Hurricanes gewonnen. Das heißt, wenn die beiden allein punktgleich am Ende der Saison sein sollten, sprich, wenn Ravensburg alles gewinnt und Saarland alles gewinnt, dann wäre Ravensburg vor Saarland. Biberach, da gibt es, glaube ich, jetzt am Wochenende wieder den Schwaben Bowl 2. Den Schwaben Bowl 1 hatte Biberach klar verloren gegen Ravensburg mit 56-23. Da sieht es also in Sachen direkter Vergleiche nicht so gut aus. Deshalb Ravensburg im Augenblick so ein bisschen im Driver's Seat, was das betrifft. Und dann müssen wir halt schauen, wie sich das entwickelt. Die haben ja zu Anfang der Saison gegen Straubing und gegen Wiesbaden verloren. Das waren Überraschungen. Dafür den Klassiker, den sie sonst verloren haben, in Gießen dieses Jahr 47-0 gewonnen. Also vielleicht haben diese zwei Niederlagen zu Anfang der Saison zusammen mit einem späten Headcoach-Wechsel kurz vor der Saison, vielleicht musste sich das alles finden. Im Augenblick sieht es bei Ravensburg wirklich danach aus, dass sie den Titel der GFL 2, des GFL 2 Südmeisters quasi, wenn man so will, verteidigen können. Denn sie haben es jetzt selber quasi im Griff und sie spielen nochmal, also sie haben noch ein Heimspiel gegen Gießen, sie haben noch ein Heimspiel gegen Darmstadt, sie spielen noch in Wiesbaden, also die ganz großen Gegner sind es dann auch nicht mehr. Ich glaube, dann haben sie noch das eine Spiel gegen Biberach und dann war es das schon. Es sind ja nur 12 Spiele in der GFL 2, dadurch, dass ja einer fehlt. Und also Saarland muss jetzt wirklich hoffen, dass die irgendwo ausrutschen, wo es, wie gesagt, die Gegner dafür sind nicht so viele, wo es noch denkbar ist.
Aber es gibt ja am nächsten Wochenende Ravensburg gegen Biberach und da haben wir dann schon mal ein Team, was zwei Verlustpunkte hinnehmen wird, beziehungsweise im unwahrscheinlichen.
Ja genau, aber das Hinspiel hat halt Ravensburg 56-23 gewonnen. Das klingt jetzt erstmal nicht so, als wäre Biberach der Topfavorit in dem Spiel. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Im Norden haben
wir auch... Wer Zeit hat, hinfahren, weil also das Hinspiel hatte über 2000 Zuschauer und das Rückspiel, das dürfte ähnlich sein.
Ravensburg gegen Biberach am 3.8. um 19 Uhr, dann auch noch quasi zur Primetime am Samstagabend. Wir haben noch...
Ravensburg hat ja einen Flughafen, also man kann sogar von woanders hin.
Siehst du? Ne? Genau, wir haben auch noch im Norden ein interessantes Ergebnis. Wollten die Rostock Griffins nochmal ins Aufstiegsrennen eingreifen, mussten sie am Wochenende unbedingt gegen Elmshorn gewinnen. Was ist passiert? 12-27 und Rostock scheint sich aus diesem Rennen verabschiedet zu haben.
Ja, was auch daran liegt, dass anscheinend der amerikanische Running Backs in die Sommerpause gefahren ist bei den Rostockern und nicht zurückgekommen ist. Das heißt, die standen dann plötzlich ohne amerikanischen Running Back da und die Elmshorn Fighting Pirates, die hatten ihren Running Back Dixon dabei, 26 Läufe, 243 Yards, 2 Touchdowns und das war dann einfach zu viel für die Rostock Griffins. Die Rostock Griffins haben sich verabschiedet aus der ganzen Geschichte. Jetzt ist natürlich die Frage, kann Lübeck da noch eingreifen? Elmshorn hat in Lübeck 35-14 gewonnen, das heißt, es reicht für Lübeck quasi nicht mehr, das Rückspiel zu gewinnen, weil Lübeck hat schon zwei Niederlagen. Das heißt, sie müssten also das Rückspiel mit 22 gewinnen und hoffen, dass sich Elmshorn dann noch irgendwo hinlegt. Von daher im Augenblick sieht es für Elmshorn danach aus, dass der Weg schnurstracks in die Relegation gegen die Düsseldorf Panther führt. Und dann müssen wir mal schauen, wie das dann funktioniert. Die Panther... Ich habe so einen Running Back, der für 200 bis 300 Yards pro Spiel laufen kann. Das liegt denen jetzt nicht so zwingend. Aber Relegationen zeigen ja dann auch manchmal die athletischen Unterschiede zwischen GFL 2 und GFL 1 auf. Von daher muss man mal abwarten. Aber sagen wir es mal so, die Laufverteidigung der Düsseldorf Panther, wenn wir in die Tabelle der GFL schauen, ist die Laufverteidigung der Panther 14. von 16. 156 Yards pro Spiel geben sie ab. Das heißt, das ist jetzt nicht so gerade das Traum-Matchup, das man bei den Panthern haben will, wenn da Elmshorn mit Dixon kommt.
Im Norden führen im Moment die Elmshorn Fighting Pirates mit 16-0 Punkten vor Lübeck 16-4 und Rostock mit 12-6. Im Süden Ravensburg, Biberach und Saarland mit jeweils 12-4 Punkten. Abseits des Spiels Ravensburg gegen Biberach, welches Spiel würdest du am Wochenende empfehlen für den GFL-begeisterten Fan?
Für den GFL-begeisterten Fan. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal Sonntag und das ist sehr praktisch, weil das ist quasi als Alleinstellungsding in der GFL das einzige Sonntagsspiel. Marburg gegen die Schwäbische Hall Unicorns. Die Marburger, die mit einer der besten Pass-Offenses der Liga haben, gegen den unangefochtenen Meister. Jetzt ist natürlich das... Also, wir haben die Schwächen im Backfield bei Schwäbisch Hall, die möglichen angesprochen. Allerdings hat Schwäbisch Hall auch seine Monster-D-Line mit Benton, mit Alex, mit David Bader und mit Kress. Und die drei können allein schon genug Randale machen, dass sich da Jacob Sullivan nicht zwingend auf einen ruhigen Tag einstellen kann. Ansonsten haben wir am Wochenende ja das Ostderby zwischen Dresden und Potsdam. Da konnte, also ich kann mir aber nicht vorstellen, dass da groß was passiert. Wir haben wichtige Spiele im Abstiegskampf zwischen Kirchdorf und Ingolstadt. Kirchdorf könnte sich quasi alle Abstiegssorgen entledigen, wenn sie Ingolstadt schlagen am Samstag um 16 Uhr. Und dann haben wir noch das Rückspiel zwischen Stuttgart und Allgäu. Können die Allgäuer diesen Aufwärtstrend von diesem Spiel gegen Stuttgart jetzt fortsetzen und Normalpunkte holen? Tun sie das? Wie gesagt, wäre plötzlich der Abstiegskampf wieder eine ganz reale Geschichte im Süden, weil dann würden sie ja auch an München und Kirchdorf vorbeiziehen und die beiden wieder runterziehen. Also von daher, der Abstiegskampf ist vor allen Dingen im Süden Thema und halt dieses Spiel Marburg gegen Hall. Wenn ich einen Blick auf die GFL 2 werfe, da ist jetzt nicht so viel los. Elmshorn gegen Solingen wäre interessant, wenn es andersrum wäre, weil in Solingen legt sich Elmshorn gerne hin. Solingen, die zuletzt vor der Sommerpause erhebliche Personalprobleme hatten, hat sehr viele Verletzte. Muss man gucken, mit wie viel Personaldecke die überhaupt nach Elmshorn fahren können. Dann der Schwabenbowl, Samstag 19 Uhr, wie gesagt, Ravensburg-Biberach, das ist auf jeden Fall wichtig. Und Straubing könnte die Gießen Golden Dragons in die dritte Liga schicken am Sonntag, aber das ist jetzt vielleicht nicht so das ganz spannende Teamspiel, weil da muss man befürchten, dass es dort doch sehr deutlich wird.
Aber worauf ihr auf jeden Fall verlassen könnt, ist, dass wir nächste Woche Mittwoch wieder mit Road to German Bowl da sind, hier auf meinsportpodcast.de, und die Spiele des Wochenendes zusammenfassen werden. Das war Nicolas Martin von GFL TV, einer der Macher davon, mit seinen Einschätzungen zum letzten Spieltag. Die Mannschaften alle sind wieder aus der Sommerpause raus. Danke, Nicolas.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.